Ja, liebe Gemeinde, nach einer kleinen Unterbrechung am vergangenen Sonntag soll heute unsere Predigtreihe und Gemeindeaktion weitergehen. 42 Tage Leben für meine Freunde. Und zwar erzählend. Ich teile das Leben und meinen Glauben mit meinen Freunden oder Bekannten, indem ich von Gott, von Jesus und dem Leben der Begegnung mit ihm erzähle. Dazu ein kleines Beispiel aus der Bibel. Ich lese 5. Mose 6, die Verse 20 bis 25. Vielleicht wird dein Kind dich einmal fragen, was soll das alles? Diese ganzen Vorschriften, Gesetze und Bestimmungen, warum hat der Herr, unser Gott, sie uns befohlen? Wenn dein Kind dich so fragt, sollst du ihm antworten, wir waren Sklaven in Ägypten und mussten für den Pharao arbeiten. Aber der Herr hat uns aus Ägypten geführt mit seiner starken Hand. Der Herr hat Zeichen und Wunder vollbracht. Groß waren sie und furchtbar für die Ägypter. Das alles hat er vor unseren Augen getan, an Ägypten, am Pharao und an seinem ganzen Haus. Dann hat er uns von dort herausgeführt, um uns in unser Land zu bringen. Er wollte uns das versprochene Land geben, wie er es unseren Vorfahren geschworen hat. Damals hat uns der Herr befohlen, alle diese Gesetze zu befolgen. Dem Herrn, unserem Gott, sollen wir mit Ehrfurcht begegnen, dann wird es uns immer gut gehen und er wird uns am Leben erhalten, wie heute. Das ist unsere Gerechtigkeit, dass wir nach allen diesen Geboten handeln. So sollen wir vor dem Herrn, unserem Gott, leben. So hat er es uns befohlen. Wenn dein Kind dich morgen fragt, warum es dir so wichtig ist, dass man ehrlich ist und sich gegenseitig nicht belügt, dann erzähle ihm die Geschichte, was Gottes Wahrheit dir bedeutet, wie er dich gerettet hat und wie sich dein Leben dadurch verändert hat. Wenn dein Nachbar dich morgen fragt, warum du jeden Sonntag morgens aufbrichst, mit der ganzen Familie zum Gottesdienst gehst und warum du beim letzten Grillabend auf das Fleisch oder das vierte Bier verzichtet hast, dann erzähle ihm deine Geschichte mit Gott und was dir das Leben bedeutet. Wenn deine Freundin dich morgen fragt, wie du mit dem Scheitern im Leben umgehst, dann erzähle ihr von unserem gnädigen Gott, der trotz großer Herausforderungen und mancher unbeantworteter Gebete trotzdem in deinem Leben wirkt und dir Halt gibt. Ich weiß, unsere Nachbarn und Freunde und auch die Kinder geben uns oft nicht solche Steilvorlagen, auf die wir einfach nur Antworten brauchen. Aber vielleicht merken wir ja, dass ernsthaftes Interesse und tiefgehende Gespräche unsererseits mit unseren Freunden, worum es bei der letzten Einheit um der Themenreihe ging, dass dieses Interesse auch zu Interesse und Nachfragen an unserem Leben führt und vielleicht auch an unserem Glauben und dem, was uns wichtig ist. Worum es heute vor allem geht, ist, dass es beim Glauben um etwas Lebendiges geht, etwas Bewegendes, wie bei einer guten Geschichte, die richtig gut erzählt ist, die einen mitnimmt. Es geht nicht darum, ein theologisches Konstrukt weiterzugeben oder ein theoretisches Verständnis davon, wie Gott, die Welt und der Glaube funktioniert, sondern darum, Gott zu begegnen und ihn lebendig werden zu lassen. Am Anfang von 5. Mose 6 steht das sogenannte Schma Yisrael. Es ist ein gebetsartiges Glaubensbekenntnis und jeder Jude soll dieses Bekenntnis zweimal am Tag beten. Er soll dieses Bekenntnis in sein Herz einfließen lassen, einprägen. Er soll es seinen Kindern beibringen und an die Türpfosten schreiben, damit es immer bewusst ist, dass Gott bei ihnen ist, dass Gott ihnen vor Augen ist. Aber so wie das ist mit Sachen, die wir immer vor Augen haben, wir übersehen sie irgendwann. Es wird selbstverständlich oder es wird manchmal auch zu einer leeren Tradition. Traditionen und Rituale sind sehr tragend und hilfreich, aber sie müssen immer wieder lebendig gehalten werden, immer wieder mit Leben gefüllt werden, uns berühren. bewusst gefüllt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass sie leer und bedeutungslos werden. Selbst wenn es dabei um das Wichtigste im Leben geht. Daher kann es passieren, dass auch ein Jude, der zweimal am Tag das Schma Yisrael betet, irgendwann von seinem Kind gefragt wird, was soll das Ganze eigentlich? Warum? Diese Gebote, die Traditionen. Und dann sollen die Eltern antworten mit ihrer Geschichte, mit dem, was sie mit Gott erlebt haben, mit der Begegnung mit Gott, was er verändert hat, wo er lebendig ist. Und das alte Volk Israel lebte in einer Erzähltradition. Die haben diese alten Geschichten über Generationen hinweg immer wieder zu ihrer eigenen Geschichte werden lassen. Die haben sich damit identifiziert. Das war ihre Geschichte, ihr Glaube, ihre Begegnung mit Gott. Und deswegen werden die Eltern aufgefordert, diese alten Geschichten zu erzählen. Wir leben heute in einer ganz anderen Kultur. Wenn wir also erzählen, dann geht es nicht darum, eine alte Geschichte zu erzählen, die vielleicht mit uns gefühlt gar nicht mehr viel zu tun hat, sondern es geht darum, Gottes Geschichte lebendig werden zu lassen, zu unserer Geschichte werden zu lassen. Vielleicht nutzen wir dazu auch Gottes Geschichte mit dem Volk Israel oder die Erzählungen aus dem Neuen Testament, andere Geschichten aus der Bibel oder auch unsere Geschichte mit Gott oder die unserer Schwester oder das, was uns so bewegt und berührt hat. Jesus selbst hat ja auch in ganz vielen Geschichten erzählt, in Gleichnissen, Bildern gepredigt, weil das so einleuchtend ist, weil das einen mitnimmt, einleuchtend, verständlich und man sich da identifizieren kann mit den Leuten. Das ist hilfreich. Aber es ist nicht alles. Das ist wie in dem Anspiel, was wir eben gesehen haben, wenn jemand abstrakt und theoretisch von der Liebe redet, dann lernen wir vielleicht ein bisschen was von ihr, wenn wir das verstehen, aber nicht so viel. Wenn wir ein Beispiel hören, eine Beispielgeschichte, dann begreifen wir schon sehr viel mehr. Wenn wir aber die Liebe erfahren, wenn uns jemand liebt und in den Arm nimmt, dann würde ich sagen, lernen wir am allermeisten. Unsere Geschichte mit Jesus oder dem Heiligen Geist ist keine Garantie dafür, dass unser Zuhörer ebenfalls Gott begegnet. Aber es macht etwas mit uns, wenn wir uns bewusst machen, wo Gott in unserem Leben lebendig ist und eingreift. Und so wird ein Gespräch darüber authentisch und lebensnah. Damit unser Gegenüber zum Glauben findet, muss ihm oder ihr Gott ebenfalls begegnen. Es braucht den Heiligen Geist, der ihn berührt, der die Geschichte Gottes zur eigenen Geschichte werden lässt. Durch das Berührtwerden von Gott, von seinem Geist, kann Glaube geweckt werden, so wie es bei uns irgendwann mal passiert ist. Wenn wir also vom Glauben aus unserem Leben erzählen, dann passieren zwei Sachen gleichzeitig. Zum einen erinnern wir uns selbst daran, welche Relevanz unser Glaube für uns hat. Und wir können auf ganz andere Weise berühren, als wenn wir nur etwas Theoretisches erzählen. Zum anderen müssen wir nicht alles wissen und können und verstanden haben. Das ist ein weiterer Vorteil daran, wenn wir von unserem Glauben erzählen. Wir erzählen von dem, was wir erlebt haben, wo Gott uns begegnet ist. Und da dürfen auch Zweifel und Fragen mit rein. Das wird noch mal authentischer für unseren Gegenüber. Und gleichzeitig unsere Hoffnung und Gewissheit, dass Gott größer ist als unsere Zweifel. Dass seine Gnade uns trotz allem Unvollkommenen immer wieder Halt und Hoffnung gibt. Und wer trotz allem oder trotzdem immer noch unsicher ist, der darf darauf vertrauen, dass Gott selbst durch seinen Geist uns die richtigen Worte geben wird. Am allerersten Pfingstfest, lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8, heißt es, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist, bin ich schon zu weit? Hä? Ach, da unten steht es, ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, auch als in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Als Zeugen, was wir mit Gott erlebt haben, dürfen wir erzählen. Ich möchte jetzt mit einem weiteren Beispiel das noch weiter vertiefen, und zwar mit Paulus, einem der ersten und bekanntesten Missionare aus der Apostelgeschichte. Und zwar werde ich anhand der Begegnung mit ihm vor König Agrippa, wo er seinen Glauben verteidigt, davon ein paar Gedanken weitergeben. Wir werden fast das ganze Kapitel lesen, es ist also viel Text, aber ich habe es aufgeteilt in viele Stücke. Dann werden wir das hoffentlich gut mitlesen können. Und zwar lese ich erstmal aus Apostelgeschichte 26, die Verse 1 bis 12. Agrippa sagte zu Paulus: Es ist dir erlaubt, in eigener Sache zu sprechen. Da hob Paulus die Hand und begann seine Verteidigungsrede. Die Juden bringen schwere Anschuldigungen gegen mich hervor. Deshalb schätze ich mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verteidigen kann. Das gilt umso mehr, als du dich mit den Vorschriften und Streitfragen der Juden hervorragend auskennst. Bitte höre mich geduldig an. Seit meiner Jugend habe ich bei meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle Juden wissen, wie ich mein Leben von klein auf geführt habe. Sie kennen mich von früher. Wenn sie wollen, können sie es bezeugen. Ich habe zu der Gruppe gehört, die unseren Glauben am strengsten ausübte, denn ich war Pharisäer. Jetzt stehe ich vor Gericht und ich werde weil ich auf das hoffe, was Gott unseren Vorfahren versprochen hat. Die 12 Stämme unseres Volkes dienen Gott ununterbrochen bei Tag und bei Nacht, denn sie hoffen, dass sie die Erfüllung dieser Zusage erleben. Und gerade wegen dieser Hoffnung, mein König, werde ich von dem Juden nun angeklagt. Warum haltet ihr es für unglaubwürdig, dass Gott Tote auferweckt? Ich selbst hatte ja zunächst geglaubt, gegen das Bekenntnis zu Jesus, dem Nazaräer, hart vorgehen zu müssen. Deshalb habe ich in Jerusalem dann auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der führenden Priester, brachte ich viele der Heiligen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. Ich suchte sie in sämtlichen Synagogen. Immer wieder versuchte ich sie, mit Hilfe von Strafen zu zwingen, ihrem Glauben abzuschwören. Mein Hass auf sie war grenzenlos. Deshalb verfolgte ich sie sogar bis in die Städte außerhalb des Landes. In dieser Absicht reiste ich nach Damaskus. Ich hatte die Vollmacht und das Einverständnis der führenden Priester. Paulus berichtet von seiner Vergangenheit, von seinem Leben, bevor er Jesus begegnet ist. Er knüpft dabei an die Gemeinsamkeiten zwischen sich und seinen Zuhörern an. Und sogar zu seinen Anklägern. Er schafft damit ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl und gibt die Möglichkeit, sich mit ihm zu identifizieren. Damit macht er deutlich: Ich kenne mein Gegenüber. Ich habe Interesse an ihnen und bin ihnen vertraut. Er macht genau das, was vor 2 Wochen Christian gepredigt hat. Ich fühle mich hinein in mein Gegenüber. Ich versuche, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Und er sagt, ich gehörte schon immer zu Gott und habe so geglaubt, wie hier auch seine Gesprächsgegenüber. In einem anderen Kontext, also Paulus macht es ja immer wieder auf seinen Reisen, dass er von seinem Leben erzählt. Und als er in Griechenland ist und sein Gegenüber Juden und nicht mehr Juden, sondern Heiden sind, sucht er andere Anknüpfungspunkte mit seinen Zuhörern. Er versucht, sie zu würdigen und stellt sich mit ihnen erstmal auf eine Ebene und fängt dann zu erzählen, was Gott weiter an ihm getan hat. Und dann geht es genau damit weiter, mit dieser nächsten Begegnung. Apostelgeschichte 26, die Verse 13 bis 15. Unterwegs, mein König, um die Mittagszeit sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Es war heller als der Glanz der Sonne und umstrahlte mich und meine Begleiter. Wir stürzten alle zu Boden. Da hörte ich eine Stimme, die auf Hebräisch zu mir sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du wehrst dich vergeblich gegen den Stock, der dich antreibt. Da fragte ich: Wer bist du, Herr? Und der Herr antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus begegnet Paulus. Er wurde selbst von der Begegnung mit Jesus total überrascht. Gott hat sich ihm praktisch in den Weg gestellt. Ganz spannend ist hier, dass Paulus gerade nicht das Zeugnis, worum es ja heute geht, um das Erzählen der anderen überzeugt hat. Bei Paulus hat es nicht funktioniert. Die Christen haben ihm von Jesus erzählt und er hat gesagt, bleibt mir weg damit, ich glaube euch nicht, ich verfolge euch dafür sogar. Gott musste hier einen anderen Weg gehen. Aber es ist trotzdem kein Beispiel dafür, dass das Erzählen nicht funktioniert, weil bei Paulus wiederum hat es ganz oft funktioniert, wenn er erzählt hat. Wir lesen das ja hier in der Apostelgeschichte. Paulus berichtet von dieser Geschichte, wie Jesus ihm begegnet ist, wie Gott ihm begegnet ist, und es bewirkt etwas bei seinen Zuhörern. Es gibt manche Menschen, die sind sehr extrem. Und ich würde behaupten, die allermeisten von uns sind das eigentlich nicht. Wir sind oder fühlen uns oft ziemlich normal. Bei Paulus brauchte es eine extreme Begegnung mit Gott. Aber gerade durch dieses besondere, direkte Eingreifen Gottes konnte Paulus dann zu so einem guten Erzähler werden, der dann wiederum auch andere dazu bewegt hat, beziehungsweise wo Gott die Momente genutzt hat, von seinen Erzählungen zu den Menschen zu sprechen und ihnen zu begegnen. Ich lese weiter aus Apostelgeschichte 26. Doch jetzt steh auf, hat Jesus zu Paulus gesagt. Doch jetzt steh auf, stell dich auf die Füße, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu nehmen. Du sollst als Zeuge auftreten für das, was du heute gesehen hast. Und das, was ich dir noch zeigen werde. Ich schütze dich vor deinem Volk und vor den Menschen aus den anderen Völkern. Ich sende dich zu ihnen, damit du ihnen die Augen öffnest. Sie sollen sich aus der Finsternis zum Licht hinwenden und aus der Gewalt des Satans zu Gott. Durch den Glauben an mich sollen ihnen ihre Sünden vergeben werden und sie sollen ihren Anteil am Erbe der Heiligen erhalten. Deshalb, König Agrippa, habe ich der himmlischen Erscheinung widerspruchslos gehorcht. Ich war dann zuerst in Damaskus und Jerusalem, später in ganz Judäa und bei den anderen Völkern. Überall habe ich die Menschen aufgefordert, ändert euer Leben und wendet euch hin zu Gott. Handelt so, wie es eurem Leben entspricht, eurem neuen Leben. Nur deswegen haben die Juden mich im Tempel festgenommen und versucht, mich zu töten. Aber Gott hat mir bis heute geholfen. Deshalb stehe ich hier als sein Zeuge vor den einfachen Leuten wie vor den Mächtigen. Ich rede von nichts anderem als von dem, was die Propheten und Mose angekündigt haben. Der Christus muss leiden und als Erster von den Toten auferstehen. Dann wird er meinem Volk und den Menschen aus den anderen Völkern die Botschaft vom Licht verkünden. Paulus wurde Zeuge Christi. Und er hat zum Glauben an ihn aufgerufen. Paulus erzählt aus seinem Leben, wie Gott ihm begegnet ist und was sich bei ihm verändert hat. Und er unterstreicht, dass er lebte mit den Erzählungen aus der Bibel oder aus den alten Schriften. Mit den Grundaussagen der jüdischen Hoffnung auf den verheißenen Messias. Diese Hoffnung hat sich in Jesus erfüllt. Und eröffnet nun ganz neue Möglichkeiten im Hinblick auf den Glauben. Nun war die Bekehrung von Paulus wirklich überwältigend. Es gibt ein Vorher und ein Nachher und einen ganz spektakulären Wendepunkt. Und das können auch noch andere bezeugen, die dabei waren. Aber zum einen finde ich es bemerkenswert, dass Paulus hier nur das Nötigste erzählt. Es ist immer noch spektakulär, aber er bauscht das Ganze nicht auf. Er macht es nicht noch größer oder erzählt noch nicht mal alles von dem, was er erlebt hat. Weil er könnte ja jetzt auch noch als Beweise anführen, wie er blind geworden ist und wie er danach sogar noch geheilt wurde. Oder von diesen doppelten Gebetserhörungen, dass er im Gebet oder in der Begegnung mit Gott zu Hananias geschickt wurde und dass dieser gleichzeitig auch den Eindruck von Gott hatte, dass er nach Paulus schicken soll. Und diese ganze Geschichte drumherum, das bauscht er nicht auf. Er nimmt das nicht vorweg und er greift da nicht noch ein oder beziehungsweise macht das Ganze noch größer, sondern erzählt eigentlich so schlicht wie nötig, weil es ihm darauf ankommt, was Jesus hier noch mehr getan hat. Er hat sein Leben verändert. Er hat im Prinzip alles auf den Kopf gestellt, vom Christusverfolger zum Christusnachfolger. Und das ist das Eigentliche, was hier passiert ist. Seine Begegnung mit Jesus, darauf kommt es an. Nicht, ob er blind oder nicht blind war, sondern auf das, was Jesus in ihm bewegt hat. Ich persönlich kann nicht auf so eine großartige Umkehr zurückblicken. Denn Gott und Jesus gehören schon immer für mich dazu. Als Teenager habe ich diese Bücher geliebt, in denen ganz kurze Erfahrungsberichte von anderen, meistens jungen Leuten, mit besonderen Gottesbegegnungen oder Bekehrungen beschrieben waren. In denen Menschen sich ganz stark verändert hatten und immer so ganz besondere, aufsteigende Bekehrungserlebnisse hatten. Das hat mich begeistert und es hat mir Lust auf mehr gemacht. Oder ich war oft auf Bujus und da gab es immer so einen Zeugnisabend und der war immer so bewegend und da kamen Leute nach vorne und durften erzählen, was sie mit Gott erlebt haben und die haben immer so krasse Geschichten erzählt und mich hat das immer so fasziniert. Und ich habe auch oft darum gebetet, dass ich auch so krasse Sachen erlebe, aber das ist meistens nicht passiert oder ist es eigentlich nicht passiert. Und ich muss gestehen, ich finde meine Erfahrungen mit Gott dagegen ganz oft ganz langweilig. Und manchmal muss ich in meinem Gedächtnis ganz stark graben, um zu überlegen, wann hat Gott eigentlich das letzte Mal so richtig besonders in meinem Leben eingegriffen? Wann habe ich etwas Erzählenswertes erlebt? Und ich vermute, das geht euch auch ganz oft so. Aber es müssen gar nicht die spektakulären und spannenden Erlebnisse sein, von denen wir erzählen können. Die Menschen, die uns zuhören, sind ja meistens auch ganz normale Menschen. Und es wird ihnen viel mehr weiterhelfen, wenn sie hören, wie Gott in einem ganz normalen, langweiligen Alltag mit normalen Herausforderungen helfen, begleiten und einfach da sein kann. Ich hänge dann trotzdem immer wieder bei diesem Gedanken fest, dass es ja aber nichts ist, was ich richtig erzählen kann, wovon ich berichten kann. Und im Gegenteil, wenn ich mal anfangen würde, von meinem Stress und den vielen Wachstumspotenzialen in meinem Alltag zu berichten, dann habe ich manchmal das Gefühl, das ist sogar ein Negativbeispiel, dass ich, obwohl ich Gott in meinem Leben habe, manchmal so mit meinem Leben kämpfe und hadere. Das ist doch nichts, was ich weitergeben kann. Ich mache euch Mut, euch einmal aufzuschreiben, was Gott in eurem Leben alles bewirkt und verändert hat. Man denkt erstmal, wahrscheinlich oder die meisten vermutlich denken erstmal, ah, das ist gar nicht so viel. Aber wenn man sich mal wirklich hinsetzt und mal darüber nachdenkt und sich damit auseinandersetzt, dann fallen euch bestimmt ganz tolle Erlebnisse und Erfahrungen ein. In diesen Hauskreisen, im Projekthauskreis und in den anderen besteht vielleicht die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das umgesetzt wird, dass ihr das mal macht, dass ihr das mal aufschreibt. Wenn ihr das nicht macht, mache ich euch Mut, schreibt es wirklich mal auf. Eure Geschichte mit Gott. Das, wo ihr Gott besonders erlebt habt, seine Kraft euch besonders ermutigt hat. Oder auch das, was euch gerade an Gott besonders fasziniert. Was Gott für euch jetzt gerade bedeutet. Ganz oft sind das nämlich Momentaufnahmen von dem, was uns im Leben, was wir gerade brauchen und was uns gerade wichtig ist. Ist es zum Beispiel die Vergebung Gottes, die dich von schweren Lasten befreit? Oder ist es die Gegenwart Jesu, die dir jeden Tag aufs Neue ein einmaliges Gegenüber gibt und dir bei Entscheidungen in großen Lebensfragen oder auch in Alltagsfragen hilft? Ist es vielleicht die bedingungslose Liebe Gottes, die dir Selbstvertrauen gibt oder vielleicht gerade im mangelnden Selbstvertrauen immer wieder neue Hoffnung und neue Impulse und Mut gibt? Ist es die Zuversicht und Hoffnung, dass am Ende alles gut wird? Oder ist es vielleicht Jesu Nächstenliebe, die dich antreibt und ermutigt, dich für andere Menschen einzusetzen und dich zu investieren? Gehst du durch die Natur und bestaunst die Schöpfung und erkennst in allen möglichen Dingen gerade Gottes Schöpferkraft, seine Wunder, was er alles tut? Oder bist du vielleicht momentan ganz kraftlos und fragst dich, wie du überhaupt in den letzten Wochen und Monaten durchhalten konntest? Konntest du Gottes Kraft darin fühlen? Ich mache euch Mut, dass ihr mal schaut, was ist es gerade an Jesus, was mich fasziniert? Er hat so viele Facetten und so viele Seiten. Schaut mal nach und dann ist das vielleicht etwas, wo ihr sagt, davon kann ich wirklich erzählen. Weil das gibt mir wirklich Kraft und Mut und Hoffnung. Wo hat Gott Spuren in dir hinterlassen? In deiner Biografie insgesamt, aber auch in den letzten Wochen und Monaten. Es müssen wirklich nicht die großen Bekehrungserlebnisse, die einschneidenden Erfahrungen sein. Dass Gott uns begleitet und begegnet, gerade im Alltäglichen, ist für manche sogar viel wichtiger. Aber auch das weiß ich, das ist nicht immer leicht zu sehen. Und daher freue ich mich, dass wir jetzt gerade in diesem Projekt auch die Gelegenheit haben, uns darüber Gedanken zu machen, uns darüber auszutauschen und ja wirklich ins Gespräch darüber zu kommen. Und wenn es bei dir vielleicht gerade so ist, dass du denkst, ich fühle da eigentlich gar nichts. Ich weiß gerade nicht, wo Gott in meinem Leben ist und ob er handelt. Gerade dann ist es wichtig, dass wir uns auch untereinander darüber austauschen. Dass wir das teilen, da mit solchen Fragen sollten wir ernsthaft nicht alleine bleiben. Zum Abschluss noch ein letzter Gedanke. Unser Erzählen stößt auf ganz verschiedene, unterschiedliche Ohren. Auch bei Paulus war das so, trotz seines spektakulären Lebenswandels. Als Paulus mit seiner Verteidigung an diesem Punkt angelangt war, rief Festus laut dazwischen: Du bist verrückt, Paulus! Das viele Lesen in der Schrift hat dich in den Wahnsinn getrieben. Paulus antwortete: Ich bin nicht verrückt, verehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König weiß darüber Bescheid. Mit ihm kann ich auch ganz offen darüber reden. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist. Schließlich hat das alles nicht in irgendeinem abgelegenen Winkel stattgefunden. König Agrippa, glaubst du dem Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Agrippa sagte zu Paulus: Es fehlt nicht viel und du überzeugst mich, noch Christ zu werden. Paulus entgegnete: Ich bete zu Gott, dass du wirst, was ich schon bin. Und nicht nur du. Nein, ich bete, dass früher oder später alle, die mich heute hören, mir gleich werden. Natürlich bis auf diese Fesseln. Festus hält Paulus für einen Spinner. Er kann nichts mit dem Erzählten anfangen. Gott ist ihm hier in dieser Erzählung nicht begegnet. Und deswegen tut er das Gehörte ab. Agrippa hingegen beginnt zu fragen. Es bewegt sich was in ihm. Er findet es überzeugend, was Paulus berichtet hat. Hier sind jetzt also Samen gesät, die Gott nutzen kann. Vielleicht auch irgendwann in vielen Jahren. Und Paulus fordert das aber auch ein bisschen heraus. Er fragt ihn direkt: Was glaubst du? Er fragt Agrippa danach. Er lockt ihn, sich damit auseinanderzusetzen. Denn die Frage nach Gott braucht eine Antwort. Wenn man aber nie gefragt wird, muss man sich auch nicht mit einer Antwort auseinandersetzen. Und man findet vermutlich auch keine. Gott hat Geschichte geschrieben, Weltgeschichte, aber auch Geschichte in deinem und meinem Leben. Manche von diesen Geschichten waren sehr beeindruckend. Die allermeisten waren total alltäglich. Auch mit uns möchte Jesus diese Geschichten schreiben und weiterschreiben, und wir dürfen davon erzählen. Amen.